Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Herzlich willkommen zum einzigen Podcast aus Kölle, der so wertvoll und begehrenswert ist wie die Saint-Gaudens Double Eagle Münze. Davon gibt es nämlich nur noch eine einzige auf der ganzen Welt. Und ja, ich sag das mal so, wir vom Kölnling der Woche sind auch einzigartig, aber natürlich deutlich günstiger als die 18,8 Millionen Dollar für die Double Eagle Münze, denn uns jedet für lau. Aber im Gegensatz zum alten Spruch, was nix kostet, is auch nix, liefern wir alle 14 Tage richtig guten Ohrenstoff. Und jetzt begrüßt mit mir minge persönliche Heiermann und Krügerrandmünze der unglaubliche Uli.
Mir gegenüber sitzt der Mann, der uns jede Woche sein Wohnzimmer als Studio zur Verfügung stellt. Um uns herum ein Renoir, ein Picasso und ein Leonardo da Vinci. Das reinste Kunstsammler-Event hier im Wohnzimmer der Mausbachs. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie inspirierend das ist. Und natürlich haben wir noch einen Mann dabei, der ebenfalls auf den Namen Mausbach hört, aber einen anderen Vornamen hat. Unser unglaublicher, leider vollkommen überbezahlter Tontechniker, Yannick.
So, jetzt habe ich alle mit meinen Münzreferenzen verwirrt und würde gerne auflösen. Denn heute sprechen wir über Frau Sibylle Mertens Schafhausen, die unter anderem auch Numismatikerin war. Was ist das denn?
Numismatiker sind Münzsammler, du Schorf.
Genau. Frau Schafhausen war eine ausgesprochene Münzfachfrau.
Sie war aber nicht nur Münzfachfrau, sie war auch Musikerin, Mäzenatin, Archäologin, Kunstsammlerin, Mitgründerin des Kölner Dombauvereins, Historikerin. Sie war eine, und jetzt zitieren wir Monika Salchert, eine der bemerkenswerten Frauen des 19. Jahrhunderts. Leider vollkommen in Vergessenheit geraten, weil, das klären wir gleich auf. Aber wenn sie ein Mann gewesen wäre, dann hätten wir heute Schafhausenplätze, wir hätten Schulen, wir hätten alles. Aber sie war eine Frau. Und zwar eine Frau, die Frauen liebte. Und das in der hausbackenen und konservativen Zeit des Biedermeier ungeheuerlich.
Sie war ein Mädchen der besseren Gesellschaft. Sibylle Mertens Schafhausen wurde am 29. Januar 1797 in Kölle geboren. Ihr Vater war der Bankier Abraham Schafhausen, einer der reichsten Männer des Rheinlands. Ihre Mutter Anna, geborene Gießen, starb wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter Sibylle. Entsprechend der finanziellen Verhältnisse der Familie wurde sie als Mädchen der feinen Gesellschaft erzogen. Sie sprach neben Italienisch auch Französisch, wahrscheinlich auch ein bisschen Kölsch und spielte hervorragend Klavier. Alles Attribute, die ein Mädchen aus der besseren Gesellschaft auszeichnen. Und so teilte sie auch das Schicksal vieler junger Mädchen der damaligen Zeit. Sie wurde im Rahmen eines Ehearrangements im Alter von 19 Jahren mit dem fast doppelt so alten Bonner Kaufmann Ludwig Louis Mertens verheiratet.
Der Louis, der war zwar ein gute Partie, aber ob da jetzt wirklich Liebe im Spiel war, also nicht ob, sondern es war tatsächlich keine Liebe im Spiel, das war Quatsch. Diese Ehe war arrangiert, Geld traf Geld, von der Liebe war keine Spur zu finden. Der war Geschäftsführer in der Bank des Vaters von der reichen Sibylle. Und diese feinsinnigen Interessen, die sie hatte, sowas mit der ganzen Kultur und Historie, das war nicht seine Welt, der war halt Banker. Zum Freundeskreis von Sibylle Mertens Schafhausen gehörte aber Annette von Droste-Hülshoff. Und jeder, der mal in der Schule war, hat wahrscheinlich die Judenbuche gelesen. Und das ist die, genau diese Annette von Droste-Hülshoff ist das. Die gehörte zum Freundeskreis von der Sibylle. Und der hat die Sibylle dann mal geschrieben, sie wäre in einer Höllenehe gefangen. Sibylle war vom ersten Tag an unglücklich. Trotzdem gingen aus dieser unglücklichen Ehe 6 Kinder hervor. Diese Kinder, die später noch eine sehr unrühmliche Rolle im Lebenswerk ihrer Mutter spielen sollten.
Ja, trotz des allen Unglücks gab es auch ein Glück, denn Geld spielte absolut keine Rolle. Denn die Eheleute konnten sich dadurch gepflegt und den Schein wahrend aus dem Weg gehen. Offiziell wohnte man zwar zusammen, und zwar im repräsentativen Haus der Familie in der Trankias, jedoch verbrachte Sibylle zunehmend mehr Zeit in ihrer Villa in Bonn, in ihrer Wohnung in Rom oder in ihrer Sommerresidenz auf dem Petersberg. Ja, was ist denn da jetzt, Uli? Da
kennst du dich doch abgefahren. Also die hatte tatsächlich eine Sommerresidenz oben auf dem Petersberg. Das Ding ist dann 17 Mal umgebaut worden. Das ist heute das Steigenberger Grand Hotel. Sieht anders aus, ja. Aber da hatte sie ihre Sommerresidenz. Geld spielte keine Rolle.
Zwei Dinge wären im Leben von Mertens Schafhausen undenkbar gewesen. Zum einen eine Scheidung und zum anderen ein Coming-out.
Nochmal, wir sind im Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Coming-out als lesbische Frau, das ging einfach nicht. Das war ein absolutes No-Go. Ja,
das war, ich würde mal genauso schlimm wie eine Ehe zu brechen.
Ja, ne? Also, oder vielleicht sogar noch schlimmer. Ja,
wahrscheinlich sagen, Also, eine Scheidung, eine Coming-out. Damit wäre die von ihren Freunden zur Rheingräfin gearbeiteten Sibylle gesellschaftlich absolut geächtet gewesen. Mit Adele Schopenhauer, der Schwester des Philosophen Arthur Schopenhauer, pflegte Mertens einen sehr, sehr engen Umgang. Die beiden waren ein Paar, was dem Gatten selbstverständlich nicht gefiel und er Adele Schopenhauer deshalb Hausverbot erteilte. Doch Sibylle war in Adele so sehr verliebt, dass sie in ihrem Tagebuch notierte:
Stürbe sie, so spreng ich jetzt in den Rhein, denn ich könnte nicht ohne sie bestehen.
Um den gesellschaftlichen Konventionen allerdings zu entsprechen, waren die gegenseitigen Besuche und das Leben unter einem Dach immer als Pflege getarnt. Sobald eine der beiden erkrankte, was regelmäßig vorkam, logischerweise, zog die jeweils andere dann zu ihr und pflegte sie.
Aber es war wahrscheinlich wirklich die einzige Möglichkeit, wie diese beiden Frauen zusammen sein konnten in dieser Biedermeier-Gesellschaft. Das ging nicht anders und dann wurde halt eine Krankheit vorgetäuscht, die andere pflegte und die Frauen konnten dann zusammen sein.
Es gab sogar zwischendurch einmal eine Entfremdung und man hat sich wohl 7 Jahre hatte man kaum Kontakt. Allerdings fanden die beiden Frauen wieder zueinander, denn die Liebe ist ja stärker als alles andere. Schopenhauer zog in die Bonner Villa von Sibylle Mertens Schafhausen und lebte dort bis zu ihrem Tode im Jahr 1849.
Sibylle Mertens Schafhausen selber war ganz groß im Thema Musik, Kunst und Denkmalschutz. Sie hat in ihrer Villa in Bonn, da war auch genug Platz, Konzerte veranstaltet und sie hat auch dafür gesorgt, dass für ein Beethoven-Denkmal gesorgt wird. Sie förderte den Kölner Dom und hat auch dafür gesorgt, dass der Rolandsbogen wieder aufgebaut wird. Die Frau war auch sehr sozial eingestellt. Als 1835 in Genua eine Cholera-Epidemie ausbrach, hat sie die Kranken gepflegt. Und das hat ihr anscheinend selber auch was gebracht, denn in ihrem Tagebuch steht: Ich bin an diesem ungeheuren Elend geistig gesundet, erkannte sie.
Im Jahr 1842 verstarb ihr Mann und Sibylle Mertens Schafhausen lebte länger in Genua und in Rom und entdeckte 1846 ein Fragment der Fasti Capitolini, das heute in dem Vatikanischen Museum aufbewahrt wird. Nachdem ihr Mann bereits 1842 verstorben war, bestanden die 6 gemeinsamen Kinder darauf, sofort ihr Erbanteil ausgezahlt zu bekommen. Den Kindern war sowohl ihr Lebenswandel, aber auch ihre Aussage, dass ihre Sammlungen und Münzen und Kunst nach ihrem Tod in Museen zur Verfügung gestellt werden sollten, ein Dorn im Auge. So wurde Sibylle Mertens Schafhausen gezwungen, große Teile ihres Vermögens zu veräußern, um die Erben auszuzahlen.
Sie verstarb am 22. Oktober 1857 in Rom. Dort wurde sie auf dem Campo Santo Teutonico, dem Friedhof der Deutschen, neben dem Petersdom in Rom bestattet. Man kann heute noch übrigens ihre Grabtafel dort sehen. Das Schlimme allerdings ist, und jetzt wird es wirklich dramatisch, die Kinder haben die gezwungen, ihren großen Wertgegenstände zu verkaufen, damit sie an ihr Erbe rankamen. Und so wurde das ganze Zeug unter allen möglichen Winden verstreut. Darunter war ihre wertvolle Bibliothek, Möbel, 1800 Gemmen, das sind besondere Schmuck- oder Edelsteine, 50 Statuen aus Bronze. Dann gab es sowas wie 6.000 1000 Münzen, Gläser, Elfenbeine, Tongefäße, eine mittelalterliche Sammlung mit Elfenbeinreliefs und auch noch 60 historische Waffen. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Frau hatte ein komplettes Museum zusammengesammelt und weil das den Kindern missfiel, haben die dafür gesorgt, dass die Erinnerung an sie ausgelöscht worden ist. Und das ist absolut ungeheuerlich.
Ja, das Erbe einer selbstbestimmten Frau, die den Konventionen in der damaligen Zeit wirklich trotzte, wurde in alle Winde verstreut. Ganz im Interesse ihrer Nachkommen, die alle Erinnerungen an ihre Mutter auslöschen wollten. Wie gut, dass Sibylle Mertens-Schafhausen bereits zu Lebzeiten ihre gesamte Korrespondenz der Bibliothek der Bonner Universität vermacht hat.
Und jetzt ist es natürlich eine späte, posthume Genugtuung, dass, ehrlich gesagt zum Verdruss der Erben, die intimen Briefe und Tagebuchanträge heute noch erhalten sind und eingesehen werden können von den Historikern. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Sie ist nicht ausgelöscht.
Ich habe noch eine letzte Frage. Warum hat diese Frau keine Straße, wie du am Anfang schon gesagt hast?
Ist der Name vielleicht zu lang?
Oder steckt da vielleicht System hinter? Wir haben in Köln ca. 6000 Straßen, summa summarum. Ne? Davon ist ca. ein Drittel nach Personen benannt. Was schätzt ihr denn, also ihr beide, wie viele Straßen davon sind nach Frauen benannt? Und wie also viele nach Männern?
6.000 insgesamt, davon ein Drittel sind 2.000.
Von diesen 2.000, wie viele sind davon nach Frauen benannt worden? Was schätzt ihr?
20%.
Es sind 10%.
Das ist ungeheuerlich. Ja. Das ist wirklich ungeheuerlich.
Also, weil ich verstehe das aber. Sibylle Mertens-Schafhausen hat keine Straße in Köln, obwohl es jede Menge Gründe dafür gibt, Kultur, Kunst, Queerfrau, Mitbegründerin des Dombauvereins, also was denn noch?
Ja,
es ist völlig unverständlich.
In dem Zusammenhang hört vielleicht nochmal in unsere Folge vom Rathaus rein. Da ging es um die Rathausfiguren, wo von 124 Figuren ursprünglich auch nur 5 Frauen sein sollten. Die Folge findet ihr bei uns in der ganzen Podcast-Historie. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, macht's euch wohl und genießt den beginnenden Sommer. Wir grüßen euch, das Kölning der Woche, der Frank, der vollkommen überbezahlte Tontechniker Yannick und der Uli.
Tschüss. Das war die neueste Folge vom Kölning der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Kölnding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.